Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr meine Beobachtung teilen könnt. Ich habe in der Rundmail, das ist schon ein bisschen angedeutet, mein Empfinden ist, dass in diesem Jahr der Advent irgendwie dunkler ist als sonst. Vielleicht liegt es ja an den hohen Strompreisen, dass man hofft, irgendwie wird es nächstes Jahr vielleicht besser werden. Vielleicht zeigt das auch so ein bisschen diese, ich würde schon sagen, depressive Stimmung, die seit längerer Zeit auf uns allen irgendwie liegt. Erst die Pandemie mit all dem, wo viele gemerkt haben, das ist nicht spurlos vorübergegangen und viel stärker, vielleicht noch viel näher, viel emotionaler, viel dichter am Herzen dran, dieser Krieg in der Ukraine, dieses Mitgefühl mit den Menschen dort, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht. Dann hören wir ständig von Leuten, die sich irgendwo hinkleben und uns damit ermahnen, dass die Welt auf eine Klimakrise zuläuft. Und jeder von uns mag so auch noch sein eigenes Ding haben, wo er merkt, meine eigene kleine Welt ist ziemlich umkämpft, ist ziemlich wackelig geworden. Dieses Grundgefühl, irgendwie ist die Dunkelheit übermächtig. Und ich denke, das setzt unserer Seele kräftig zu. Wir sind nicht geschaffen für die Dunkelheit. Wir sind von Gott geschaffen als Kinder des Lichts. Und ich finde es an der Stelle richtig gut, dass wir jetzt Weihnachten feiern. In dieser dunklen Jahreszeit war schon immer richtig, aber gerade auch mit diesen Gefühlen, diesen Empfindungen, die ich gerade beschrieben habe. Mich hat ein Wort wie so ein Hoffnungsanker durch die letzten Tage getragen. Das schreibt der Johannes ganz am Anfang seines Evangeliums. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich komme selten auf den Gedanken, mittags, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, eine Kerze anzuzünden. Ist irgendwie überflüssig, weil man das Licht nicht so sieht. Man sieht die Flamme, aber man hat keine Auswirkung. Aber abends, wenn es dunkel ist, wenn die Nacht kalt ist, eine Kerze zu entzünden, Licht und Wärme breiten sich aus. Und ich glaube, wir werden das erleben in unserer Zeit, dass die Dunkelheit in der Welt mehr und mehr zunehmen wird. Das ist die eine Seite, aber das Licht Jesu wird heller und heller leuchten. Und das ist ein Grund zur Freude, weil Gott diese Welt nicht sich selbst überlässt. Im Gebet habe ich es gesagt, am Ende wird alles sehr gut, weil es Gott sehr gut machen wird. Das Licht, das Jesus Christus ist, wird keine Dunkelheit jemals auslöschen können. Das sagt Weihnachten und das feiern wir. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Ihr Lieben, ich möchte mit euch heute ein wenig über die Weihnachtsgeschichte, das ist schon fast ein bisschen viel gesagt, die Weihnachtsgedanken des Johannes nachdenken. Denn eine Geschichte in dem Sinne beschreibt er nicht, aber er blickt in einer ganz besonderen Weise, in einer einmaligen Weise auf das Geschehen von Weihnachten. Er ist anders als Matthäus, anders als Lukas. Johannes übergeht all das, was uns vordergründig für Weihnachten ganz wichtig und zentral ist. Johannes erwähnt weder Bethlehem noch Maria und Josef. Er berichtet nichts von dem Kind in der Krippe, nichts von den Hirten auf dem Feld, nichts von den Engeln, die singen und Gott loben und den Menschen Frieden Gottes verkündigen. Er hat eine ganz eigene Sicht. Er schaut in dieses Geheimnis der Person Jesu. Und er versucht, das mit verschiedenen Bildern zu umkreisen und in einer Sprache auszudrücken, die uns manchmal nicht so ganz eingängig ist. Ich lese euch diesen Text mal vor. Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 5 und 9 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lieben, für Johannes beginnt Weihnachten nicht mit dem Engel Gabriel, der Maria verkündigt, dass sie schwanger ist. Sondern für Johannes beginnt Weihnachten ganz am Anfang der Zeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Für alle, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, ist die Parallele ganz offensichtlich. Es fängt genauso an wie der erste Satz der Bibel überhaupt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Johannes sagt also, Gott hat die Schöpfung durch sein Wort ins Leben gerufen. Alles, was existiert, Himmel und Erde, ist durch dieses Wort geworden. Und das ist das Erste, was die Bibel von Gott berichtet. Gott spricht. Gott ist nicht mit sich selbst zufrieden. Gott ist sich nicht selbst genug. Er ist kein stummer Weltenlänger, kein höheres irgendwie Wesen. Er ist auch kein blindes Schicksal. Gott spricht und Leben entsteht. Alle Dinge sind durch ihn, durch Jesus geworden. Und ohne ihn wurde nicht eines, was geworden ist. Jesus in der Schöpfung. Ich sage es mal ganz flapsig, ich hoffe, ihr entschuldigt das. Also Jesus war nicht Gottes Sohn, der neben Gott wartete, bis die Zeit kam und die Not, die wir Menschen haben, ihn zum Handeln trieb und der Mensch wurde. Jesus wartete nicht bei Gott auf diesen Moment. Er war schon vorher ganz aktiv. Er war derjenige, durch den alles geschaffen wurde. Er ist der Mittler der Erlösung und auch der Mittler der Schöpfung. Das heißt, es gibt keinen Bereich in der Schöpfung, an dem Jesus nicht wäre. Keinen Ort im Universum, der Jesus fremd wäre. Keine Zeit in der Geschichte, die Jesus entzogen wäre. Denn alles ist durch ihn geworden. Das sind schon fast philosophisch große Gedanken. Und allein da müsste man mal wirklich Zeit investieren und dem nachgehen und nachsinnieren, das zum Herzen sprechen lassen, was das heißt. Alles ist durch Jesus geworden. Aber für Johannes ist das nicht der Zielpunkt. Für Johannes ist das nicht das, worauf es letztlich ankommt. Das formuliert er mit den folgenden vier Worten. Das Wort wurde Fleisch. Es ist wichtig, dass wir das genau lesen. Dass wir nicht sagen, ah ja, Jesus wurde Mensch. Oder ach ja, Gottes Sohn, der kam in diese Welt. Oder nahm die Gestalt von Menschen an. Sondern Johannes schreibt es so klar und so anstößig für uns. Gottes Wort wurde Fleisch, vergänglich und hinfällig. Warum ist das so wichtig? Weil das, was Weihnachten geschah, in der Tat etwas Ungeheuerliches ist, etwas Undenkbares. Vielleicht geht es uns deshalb manchmal so, dass wir dieses Geheimnis, dieses Inkarniertsein, ins Fleisch kommen von Jesus, gar nicht mehr recht erfassen und bedenken und bestaunen können, weil wir das so sehr mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ah ja, Weihnachten, Jesus wurde Mensch. Aber was heißt das? Gott wurde Mensch. Der ewige Gottessohn kam eben nicht zu einem flüchtigen Besuch. bei dem er sich möglichst von allem enthielt, was seinem Wesen fremd war. Der ewige Gottessohn verkleidete sich auch nicht eine Zeit lang als Mensch, hielt feurige Predigten, vollbrachte geniale Wunder und verabschiedete sich am Ende dann doch wieder in seinen Himmel. Das Wort wurde Fleisch. Was bedeutet das? Wenn ihr euch an diese Stelle aus dem Philipperbrief erinnert, das ist so eine Brücke. Paulus hat das auch gewusst. Paulus hat das bekannt, ihm war das ganz wichtig. Und der Urchristenheit auch, denn es ist ein Lied der Urchristenheit. Das ewige Wort Gottes, durch das alles geschaffen wurde, wurde Fleisch wie du und ich. Ein Mensch namens Jesus, geboren in einem vernachlässigbar kleinen Ort auf dieser Welt, in einer unbedeutenden Provinz eines winzigen Landes, auf einer kleinen Erde, einem kleinen Planeten, in diesem Universum, das über 1 Billion Galaxien enthält. Gott, dort, wie du und ich. Dieses Wort hat unter uns gewohnt. Es hat unter uns gelebt. Es hat unter uns gelitten. Und es hat unter uns den Sieg davon getragen. Und Paulus drückt das so aus: Gott, Jesus nahm es nicht als einen Raub. Jesus klammerte sich nicht an dieses Privileg, der zu sein, durch den alles geworden ist. Sondern Gott legte sein Gottsein ab. Das ist ein Satz, den müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott verzichtete darauf, Gott zu sein, um Mensch zu werden, Fleisch zu sein. Paulus beschreibt das mit diesem Wort, er hat sich völlig entleert. Das ist so ein Bild, wenn, ihr kennt alle einen vollen Eimer Wasser, wenn man den ausschüttet, bleibt immer noch Wasser drin an der Wand und so weiter. Und wenn man sich dann bemüht, diesen Eimer wirklich völlig trocken zu kriegen und ausschüttelt, bis der letzte Tropfen raus ist, das ist das Bild, was dahinter steht. Er entleerte sich all seiner Gottheit, um Mensch zu werden, Fleisch zu sein, hinfällig und vergänglich wie wir. Ist von Gott gesagt, nicht von einem Menschen, von Gott. Der allmächtige und ewige Schöpfer wird wie sein ohnmächtiges und vergängliches Geschöpf. Er tauscht die Seiten. Zu 100%. Aus dem einen, er ist so voller Liebe zu jedem von uns, dass er sagt, ich will euer Leben mitleben, ganz und gar. Ich bin nicht nur für die tollen Gottesdienste, die frommen Erfahrungen, die berührten Herzen. Ich bin in jeder Sekunde, wo er durch eine Tiefe geht, in jedem Moment, wo er über einen Berg steigt, bin ich da, an eurer Seite, in eurem Leben. Gott zum Anfassen. Er hat all unsere menschliche Begrenztheit, Hinfälligkeit und Anfechtbarkeit auf sich genommen. Und sogar noch mehr. Gott wollte mit uns sterben. Er ist in diese Absurdität des Todes hineingegangen. Denn das ist ja wirklich etwas Absurdes. In uns selber ist dieses Wünschen, dieses Sehnen nach Leben. Wir wollen leben und doch haben wir die Gewissheit, eines Tages werden wir sterben. Und wir wehren uns dagegen oder versuchen es auszublenden, weil es so wenig passt. Die Ewigkeit in unserem Herzen, von Gott hineingelegt. Und dort in diesem Moment, in diesem absurdesten aller Momente, ist Gott uns nah. Das Wort wurde Fleisch. Ich glaube, dass wir uns dem mit unserem Denken und Verstehen nur irgendwie tastend annähern können. Und wenn wir ehrlich sind, fällt uns das auch gar nicht leicht. Ein kleines Beispiel mal, was ich vor einer Zeit gelesen habe. Von einer Schule Religionslehrer, der wollte mit seinen Schülern über Gott reden. Und da machen wir manchmal so, so Gruppengespräche, sitzt so im Kreis. Ne? Und dann hat er auf einen Zettel das Wort Gott geschrieben, in die Mitte dieses Stuhlkreises gelegt und seine Schüler gebeten, doch jetzt einfach mal zu erzählen, was sie mit Gott verbindet. Und in diesem Stuhlkreis saß ein muslimischer Schüler. Kaum, dass das Blatt auf dem Boden lag, sprang der auf, nahm dieses Blatt, rannte damit zu dem Schreibtisch des Lehrers, legte das Blatt dort auf und setzte sich wieder. Und fragte Lehrer, warum hast du das getan? Und er sagte, das macht man nicht mit Gott, man legt ihn nicht auf den Boden. Gott gehört nicht in den Schmutz und Dreck. Das Wort wurde Fleisch, Gott geht in den Schmutz und Dreck. Und auch wir Christen haben unsere liebe Mühe damit, das zu verstehen. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte, kann man schauen. Was wir alles gedacht haben und wie wir versuchen, das Geheimnis zu verstehen und dabei auch oft Gottes Gottheit zu schützen, weil wir das uns nicht vorstellen können, dass Gott hinfällig und vergänglich wird. Nee, irgendwo muss doch was noch bleiben von ihm. Und dann sagen wir, Gott kann menschlich sein. Oder in Jesus sehen wir das menschliche Antlitz Gottes. Manche Theologen sagen auch, Jesus ist ein über die Maßen vorbildlicher Mensch, der so sehr den Glauben festgehalten hat, so sehr an Gott festgehalten hat, dass Gott ihn dann als seinen Sohn angenommen, adoptiert hat. Also er war vorher ein Mensch. Aber Gott hat dann gesagt, weil du so gelebt hast, nenne ich dich meinen Sohn. Das ist dasselbe Denken. Wir merken, Gott und Mensch passt nicht zusammen. Die Lücke klafft dazwischen. Es ist gar nicht denkmöglich, dass Gott sagt, und ich komme ganz und gar auf eure Seite rüber. Ich überwinde die Kluft von meiner Seite. Ich werde Fleisch, hinfällig und vergänglich, um dort bei euch zu sein. Weil es so ungeheuerlich ist. Deshalb betont es Johannes an dieser Stelle, das Wort wurde Fleisch. Dieses ewige Wort Gottes, Jesus Christus, hat alle Lasten unseres Menschseins auf sich genommen, alle. Und er hat sie getragen vom ersten Tag an, nicht erst dann im Garten Gethsemane, sondern von dem ersten Atemzug an. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ich glaube, dass Jesus dir heute etwas sagen möchte, dich ermutigen möchte, dir begegnen möchte, in den Zusammenhängen, die dich ganz persönlich beschäftigen und bewegen. Vielleicht sagt er dir, du, ich bin doch gar nicht gekommen, um dir ein paar gute Ratschläge für dein Leben zu geben. Ich bin nicht der Optimierer deines Lebens oder derjenige, der dir so eine Spur vorzeichnet und jetzt musst du dem aber auch so folgen. Ich bin nicht der, der dir eine pauschale Ermutigung mitgibt. Wird schon besser werden, ich liebe dich ja. Sondern ich bin gekommen, um dein Leben mit dir zu leben. Dein Leben mit dir zu leben. Vielleicht sagt er, Jesus, das, womit du kämpfst, ist mir so vertraut. Willst du mich entdecken, dass ich mitten darin bin? Ich weiß, wie du dich um deine Kinder vielleicht sorgst, den Weg, den sie gehen. Ich trage diese Sorgen mit. Ich bin gekommen, um deine Lasten zu tragen, jeder einzelne. Denn was ich auf meine Schulter nehme, das musst du nicht tragen. Ich bin gekommen, um dich zu entlasten. Vielleicht sagte Jesus, ich bin mir nicht zu fein, mich deinem Schmutz und Dreck auszusetzen. Ich habe keine Berührungsangst. Ich schwinge nicht die moralische Keule als erstes. Ich will dir nahe sein, denn ich weiß, wie viel Kraft es kostet, zu lieben, ohne Gegenliebe zu erfahren. Ich weiß, wie es ist, wenn das, was man tut und investiert, nicht honoriert wird. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, verlacht, getreten und von Freunden verlassen zu werden. Jesus sagt, ich habe mich klein gemacht, um dich auf die Füße zu stellen. Hesekiel im Alten Testament, der hört das immer wieder von Gott, du Menschenkind, stell dich auf. Schau mir in die Augen, so als ob Gott ihm gegenübersteht. Und genau das tut Jesus mit jedem von uns. Stell dich auf. Ich bin so tief herabgekommen, damit wir uns Auge in Auge anschauen können. Du sollst in meinen Augen die Liebe sehen, die mich treibt. Du sollst in meinen Augen sehen, dass ich für dich bin. Dass du mir vertrauen kannst. Dass dich nichts mehr vom Vater trennt. Kein Zweifel, keine Sorge, keine Angst, keine Selbstanklage, nichts mehr. Das Wort wurde Fleisch. Vergänglich und hinfällig wie wir. Wenn Gott diesen undenkbaren Schritt als der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende geht, wie sehr muss er uns lieben? Wie sehr muss er dich lieben? Johannes ist von daher ein Realist, dass er sagt, ja, und doch bleibt die Liebe, die sich darin zeigt, so oft unerwidert. Er schreibt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht worden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes benutzt hier so ein Wortspiel im Griechischen. Er sagt, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen es ihn nicht auf. Er kam zu seinen Menschen und sie erkannten ihn nicht. Sie liefen an ihm vorbei. Sie interessierten sich nicht einmal für ihn. Es war so, als ob Jesus die Antwort auf eine Frage ist, die kein Mensch stellen wollte. Und wenn ihr mal die anderen Weihnachtsberichte lest, bei Matthäus und bei Lukas, dann fällt das schon auf, wie klein der Kreis derer ist, die sich haben in Bewegung bringen lassen durch Weihnachten. Da gab es keine große Erweckung, trotz der prophetischen Ankündigung, trotz der Engelerscheinung, trotz dieses Zeichens am Himmel mit dem Stern. Als die Hirten in diesem Stall oder wo auch immer ergriffen Jesus angebetet haben und dann zu den Menschen gegangen sind und gesagt haben, wir haben den gefunden, der uns von Gott gesandt wurde, da wurden sie einfach der Türen verwiesen. Wir lesen im Neuen Testament nichts, dass einer auch nur diese Botschaft angenommen hat. Und als einige Tage später der alte Simeon im Tempelbereich stand und dieses Baby Jesus auf dem Arm hatte und voller Freude Gott pries, da schaute er in lauter fragende Gesichter. Er kam zu den Seinen, aber sie wussten nichts mit ihm anzufangen. Das ist die eine Seite, die Johannes beschreibt, und die andere ist die, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und da kommen wir dem Gedanken auf die Spur, warum Jesus, das Wort Gottes, Fleisch wurde wie du und ich, hinfällig, vergänglich, damit er uns da begegnen kann und sagen kann, weil ich an deiner Seite stehe, weil ich alles getragen mit deinem Leben, da bist du frei und darfst ein Kind des höchsten Gottes sein. Ich nehme dein Leben auf mich und ich gebe dir meine Würde. Was für ein Tausch. Dafür wurde der Schöpfer wie seine Geschöpfe, damit wir seine Kinder würden. Nochmal, Jesus hat sich klein gemacht, um uns groß zu machen, um uns bei sich Heimatrecht zu geben, um uns anzunehmen in diese Nähe und Vertrautheit mit Gott. Das ist neues Leben. Und das beschreibt die Bibel mit der Wiedergeburt. Ich fange an, neu zu denken, zu fühlen, zu glauben, zu leben, weil ich ergriffen bin davon, dass dieser Gott mir auf Augenhöhe begegnet und alles aus dem Weg räumt, was mich von ihm trennt. Gott erklärt dich nun nicht nur zu seinem Freund, denn einen Freund kann man gewinnen und einen Freund kann man auch verlieren. Er erklärt dich zu seinem Kind. Ein Kind bleibt man immer. Frage, wie kannst du zu einem Kind Gottes werden? Der Zugang dazu liegt nicht zuerst im Verstehen. Wir sind manchmal so, dass wir sagen, oh Mann, ich möchte auf alle Fragen, die ich noch habe, erstmal eine Antwort haben. Ich möchte die Probleme meines Lebens überschauen und gelöst haben können. Und dann kann ich eventuell so einen Schritt auch gehen. Dann kann ich mich vielleicht auch darauf einlassen, wenn es für mich logisch ist. Wir wollen die Dinge verstehen und in der Hand haben. Und Gott durchkreuzt alles, was wir uns nur ausdenken können und sagt, ich schicke meinen Sohn und er wird Fleisch wie ihr. Ich durchkreuze alles, weil nicht das Verstehen der Schlüssel ist, sondern das Vertrauen. Denen gab er die Vollmacht, das Recht, die Würde Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen. Und was ist denn sein Name? Was heißt denn Jesus? Jahwe wird uns retten. Der Gott, der für uns ist und mit uns bleiben wird, wird uns retten. Du wirst Kind Gottes, indem du sagst, ich vertraue, dass das die Wahrheit ist. Ich gehe einen Schritt. Ich nehme das an. Ein Arzt wird einem Kranken auch Medikamente verschreiben. Und dann ist es die Frage des Vertrauens, ob der Patient sagt, ich nehme diese Medikamente. Nur dann helfen sie, wenn man sie nimmt. Und noch ein kleiner Gedanke für diejenigen, die unter uns schon lange mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass es so Phasen gibt, wo man das Gefühl hat, man ist ganz dicht dran am Herrn. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man denkt, oh, das ist alles irgendwie staubig und trocken. Man fühlt sich gar nicht mehr so dicht dran. Und dann ist das Gefühl manchmal wie so eine Last, dass man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich vor Gott sein kann. Man verliert so ein bisschen den Blick dafür, Kind Gottes zu sein, Tochter Gottes, Sohn Gottes zu sein. Aber Jesus hat uns in einen Stand vor Gott erhoben. Er hat uns nicht gesagt, ihr werdet es immer fühlen. Ihr seid es. Verlasst euch darauf, ihr seid es. Und darum dürft ihr kühn sein im Beten, im Glauben, im Hoffen, als Kinder des ewigen Gottes. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen und wird es nie können. Ich möchte euch ermutigen, so in diese Zeit zu gehen, dieses Fest zu feiern, jeden Tag das im Blick zu behalten, egal was noch kommen wird. Das Licht wird nicht ausgelöscht werden, das Jesus ist. Und weil Jesus, der ewige Sohn Gottes, das Wort ist, nun in dir wohnt, gilt auch das, was ein Paulus schreibt. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Darum wandelt als Kinder des Lichts. Amen.